es gibt einen schönen Spruch, der heißt, eine Vision braucht ein Visionär oder eine Visionärin. Eine Vision, ich polarisiere mal, kann man sich nicht erarbeiten, was ja so viele Unternehmen probieren, ne? Die dann sagen, Visionsworkshop, wir müssen den Purpose finden und ich glaube, das geht nicht. Ne? Also die Vision braucht immer einen Menschen, der eine Vision hat. Und was ist meine Definition von Vision? Ganz einfach, ich glaube, wenn man eine Idee hat, die einen nicht loslässt.
Nun, das ist ja mal ein visionärer, vielleicht sogar ein provokativer Gedanke, denn viele machen sich ja auf den Weg, den Purpose für sich oder und die Organisation zu erkunden, die Vision zu erarbeiten. Nicht umsonst gibt es so viele Visionsworkshops, die man vielleicht für sich selber, mit sich selber oder mit Dritten durchführt oder auch Teams und Organisationen, die solche Events entsprechend organisieren und planen, um ihre Vision zu finden. Wenn Marcel Bernard recht hat, dann funktioniert das irgendwie gar nicht so richtig und das ist schon mal ein Statement. Das und vieles mehr werden wir in der folgenden Episode bereden. Wir werden unter anderem schauen, ob es wichtiger und richtiger ist, seine eigene Vision zu verfolgen oder vielleicht doch lieber auf das zu hören, was der Markt möchte. Hallo und herzlich willkommen zum spannenden Talk mit Marcel Bernard. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert. Mit dem Marcel möchte ich heute ein spannendes Thema beleuchten, nämlich die Frage, ist es sinnvoll oder besser, eine Vision zu verfolgen oder das zu tun, was der Markt nachfragt. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Marcel, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo Heiko, ich stelle mich gerne vor. Ich bin Marcel Bernard, Gründer von Let's Lead und Let's Lead entwickelt Entwicklungsprogramme für Organisationen und Menschen. Und wir haben ja über LinkedIn Kontakt, wir beide, und darüber haben wir mal gesagt, wir podcasten mal und dann sind diese ganzen wunderbaren Themen entstanden.
Ja, und jetzt haben wir schon mal eine tolle Episode aufgenommen. Ich habe die dann tatsächlich auch komplett angehört, weil mich danach dann auch wirklich interessiert hat, was wir zwei so erzählt haben. Einmal mehr habe ich festgestellt, dass man nicht gleichzeitig viel erzählen und auch noch intensiv zuhören kann. Beim nochmal Anhören ist mir ein spannendes Thema aufgefallen, nämlich diese Bipolarität zwischen Visionsverfolgung und Marktverfolgung. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist ein Bipol, der interessant ist zu beleuchten, weil gegebenenfalls lässt sich daraus ableiten, ja, wie orientiere ich mich? Wie richte ich meine Strategie aus? Siehst du diesen Bipol auch?
Es ist ein Pol, aber er kann auch, die beiden Pole können auch übereinander fallen und ich glaube, dann geht die Rakete richtig ab. Ne? Also wenn meine Vision auf die Bedürfnisse des Marktes trifft, wenn das übereinander fällt, dann kommen, finde ich, zwei sehr wirksame Kräfte zusammen. Das tut es aber oft nicht. Ne? Und ich glaube, der erste Gedanke, der spannend ist, worauf ich gerne meine Aufmerksamkeit mit euch richten möchte, ist das Thema Vision. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, eine Vision braucht ein Visionär oder eine Visionärin. Eine Vision, ich polarisiere mal, kann man sich nicht erarbeiten, was ja so viele Unternehmen probieren, ne? Die dann sagen, Visionsworkshop, wir müssen den Purpose finden und ich glaube, das geht nicht. Ne? Also die Vision braucht immer einen Menschen, der eine Vision hat. Und was ist meine Definition von Vision? Ganz einfach, ich glaube, wenn man eine Idee hat, die einen nicht loslässt. Wenn man nachts aufwacht und immer über das Gleiche denkt, an das gleiche Problem, an die gleiche Idee.
Na, ich finde, denn der erste Aufschlag ist ja schon ganz spannend. Denn wenn es kein Bipol wäre, sondern diese beiden Polende aufeinanderfallen, dann stellt sich ja die spannende Frage, mit was beginnt man denn eigentlich? Also muss man den Markt angucken, um darin seine Vision zu entwickeln oder muss man einen Markt für seine Vision entwickeln?
Ich glaube, das ist in Summe ist das wie so ein, ich nenne die Analogie von Schauspielern. Ja? Viele der erfolgreichen Schauspieler haben früher in Softpornos und in schlechten Filmen mitgemacht. Also man hat nicht sofort Erfolg. Das gelingt nicht einfach per Planung. Sondern wenn ich eine Idee habe, die mich nicht mehr loslässt, dann ist das so ähnlich wie ein Talent. Und um aus einem Talent eine Könnerin oder einen Könner zu machen, braucht es Disziplin, harte Arbeit, Übung und Wiederholen. Und genauso ist es, glaube ich, mit einer Vision. Wenn ich eine Vision habe, die sind billig, die kosten nicht viel. Jeder hat irgendeine Vision vielleicht, ne, die er macht. Aber aus der Vision etwas umzusetzen, in den Markt zu stellen, zu verproben, ob das ankommt Und dann jedes Mal neu zu entscheiden, wie passe ich mich denn dem Markt an? Da kommt der Punkt, den du meinst, Heiko. Passe ich mich an oder bleibe ich hartnäckig in der Hoffnung, dass es gelingt und dass ich doch Wertschöpfung erzeuge? Und es gibt das Paradebeispiel für den Visionär. Es gibt dieses, finde ich, es gibt eine Leuchtfigur, ne, die das wie keine andere gezeigt hat. Das ist Steve Jobs. Und wenn man sich die Biografie von ihm durchliest, die ich übrigens von Walter Isaacson sehr empfehlen kann, eine wirklich großartige Biografie, dann sieht man, dass der seine Vision, Achtung, ohne Kompromisse, ohne Angst vor Verluste, knüppelhart, konsequent durchgesetzt hat. Und der ist über Leichen gegangen, der war nicht immer nett und nicht immer freundlich. Aber was spannend ist, man liest nur von den Steve Jobs, den Richard Bransons, von den Siegern. Auf jeden Steve Jobs kommen meiner Meinung nach 150.000 Leute, die eine Vision haben, es ausprobiert haben und nicht Erfolg gehabt haben. Also deren Geschichte erzählt nur niemand, weil die nicht so spannend ist.
Ja, also auf den Punkt wollte ich gerade hinaus. Das wollte ich auch gerade erwähnen. Also das heißt, man liest nur die Geschichten von den Gewinnern und das führt natürlich zu dem Eindruck, dass Leute mit einer starken Vision immer gewinnen. Aber es ist, glaube ich, eine verschobene Wahrnehmung.
Da,
also vielleicht ist einer, der ein 0815-Geschäft macht, vollkommen talent- und visionsfrei, einfach nur ein sauberes Handwerk abliefert, kann am Ende der erfolgreichere Geschäftsmann oder die erfolgreichere Geschäftsfrau sein.
Aber es gibt kein Rezept für Erfolg. Und deswegen glaube ich auch, dass Visionsmangel überhaupt nichts Schlimmes ist. Also ich glaube nur, dass wir mittlerweile so eine Konnotation in der Wirtschaft haben, ohne Purpose kriegst du keine Mitarbeiter und da wird nichts draus und du wirst nicht erfolgreich und trägst nicht bei. Ich glaube eher an das Gegenteil. Der stabilere Weg ist es und der in Summe erfolgsversprechendere Weg ist es, gut auf den Markt zu hören und sehr, sehr umsetzungsstark zu sein. Ich habe letztens die Analogie mal gebracht zwischen Verliebtsein und Ehe. Ja? Also wenn man Leute anziehen will, ne? Und man sagt, ich will Mitarbeiter gewinnen, dann macht die Vision total was her, auch der Kickertisch und die Kita-Betreuung, ne? Und dass man MacBook Pro kriegt und ein geiles T-Shirt, das hilft, glaube ich, zum Andocken und Ankommen, also erzeugt eine Anziehungskraft. Aber über einen Zeitraum von 3-4 Jahren zählt in einer Organisation mehr der Alltag. Wie wird es organisiert? Erzeuge ich Wertschöpfung? Läuft es? Ist Stabilität da? Ne? Kann ich meine Miete zahlen? Fließt das Geld vernünftig? Ne? Das sind sehr wertvolle Dinge und ich glaube, bin voll bei dir. Ich glaube, ein ganz etablierter und stimmiger Weg ist es, einfach mal ein gutes Geschäft machen und die Bedürfnisse des Kunden erfüllen. Punkt.
Und glaube, die Menschen, die uns bekannt sind, die mich vielleicht sogar als Visionäre bezeichnen würden oder denen das zugeschrieben wird, die können meistens wirklich beides. Also da ist auch wieder sicherlich Steve Jobs alleine von dem, was er geschaffen hat. Er hat eine Idee entwickelt, aber da war dann halt auch diese Idee zum Fliegen zu bekommen. Also es hatten vielleicht auch andere Leute schon mal die Idee, so ein Smartphone zu bauen mit diesen nicht vorhandenen Tasten, aber die haben es halt nicht zum Fliegen gebracht. Und diese Umsetzungsstärke, dann sozusagen die Sache auch wirklich organisieren zu können, so ganz praktisch, so handwerklich sozusagen. Also aus welchen Teilen schraube ich das eigentlich zusammen und wer programmiert eigentlich die Software und welches Betriebssystem soll ich da drin überhaupt entwickeln und welche Programmiersprache soll da drin laufen? Das muss er auch drauf gehabt haben
am Ende des Tages. Halt und ich glaube, es gibt noch zwei Faktoren, die wir nicht so gern hören in unserer heutigen Welt. Der englische Begriff ist ruthless, also rücksichtslos, kompromisslos zu sein. Der hat nichts partizipativ gemacht, ne? Der hat alles dieser Vision untergeordnet und dieser Vision sind ganz viele Menschen Beziehungen zum Opfer gefallen. Also die Biografie ist wirklich ein Lehrstück dafür aus dieser Mischung, die du meinst, ne? Also Vision, Hartnäckigkeit, Delivern, dranbleiben, Stamina, ne? Also Durchhaltevermögen und gleichzeitig einer großen Kälte, einer Rücksichtslosigkeit, wo der das alles dem untergeordnet hat. Und ich glaube auch, dass eine Vision, also Leute, die getrieben sind, dass sich deren Kraft oft aus zwei Energiequellen speist. Die eine Quelle ist Schmerz, oft ist es Unzufriedenheit, Dämonen, die einen treiben, ne, was auch immer, und es ist Neugier. Und der Schmerz, auch Steve Jobs, wenn man sich seine Vergangenheit anguckt, seine Kindheit, ne, also sein Hauptantreiber war viel auch liegt in seiner Kindheit. Das heißt, oft ist das, was wir als nicht gut betrachten, nämlich persönlichen Schmerz, Verletzungen, für ganz viele Leute, die sehr erfolgreich sind, einer der wichtigsten Antreiber, um diese Durchsetzungskraft und auch diese Umsetzungsqualität hinzukriegen. Also Schmerz und Neugier sind zwei, glaube ich, große, fast immer vorhandene Antreiber von großen Visionären.
Ich glaube, wir haben schon wieder das Potenzial für 5 neue Podcast-Episoden. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Punkt. Da steckt ja wieder ganz viel drin. Zunächst mal sehr zerstörerisch, in Anführungsstrichen, die Idee, man braucht die Vision, den Purpose und so weiter und so fort, sonst kann man nicht erfolgreich Geschäfte machen. Ich teile da deine Perspektive übrigens. Ich kann auch nur einfach solides Handwerk abgeben und sehr profitabel arbeiten. Ich multipliziere einfach. Discounter ist ein schönes Beispiel. Ich glaube nicht, dass da eine große Vision vorliegt. Die verteilen halt einfach Ware und machen eine kleine Marge, aber das sehr häufig. So ungefähr.
Ja.
Also sprich, man braucht vielleicht gar keine Vision. Das ist das eine, was vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt in der heutigen Zeit, weil jeder sagt, du brauchst das, du musst das unbedingt haben. Das ist das Negative vielleicht. Das Positive ist, wenn Menschen sagen, ja, irgendwie habe ich gar nicht diese Vision. Ich habe vielleicht keinen Kindheitsschmerz erlebt. Ich bin eigentlich ganz glücklich im Leben und habe nicht diesen Struggle. So, und nun bin ich ja gar kein Visionär. Nun kann ich jetzt auch kein Geschäft aufmachen. Aber auch da hast du gerade gesagt, nö, eigentlich nicht. Auch diese Leute können erfolgreiches Business aufbauen. Denn halt kein visionäres, halt ein anderes. So hätte ich es verstanden.
Ja, und außerdem, wer weiß denn schon, was in 5 Jahren ist? Vielleicht entwickelt sich aus einem guten Handwerk, aus einem guten Finanzpolster bei dem Unternehmer, wir verändern uns als Menschen, doch eine Idee. Es entsteht was Neues, es entsteht ein neuer Blick, ne? Und dieses, ich lege mich jetzt fest, ich bin jetzt Visionär, ja, sondern ich bin vielleicht auch mal 3 Jahre lang Unternehmer und verkaufe Klodeckel, ja, weil es sich ergeben hat, weil ich dann Kontakt hatte, weil das Leben es mir zugespült hat, weil ich eine Gelegenheit wahrgenommen habe. Ich möchte ich will den noch ergänzen zu diesem Thema Vision. Ich möchte ein bisschen diese Moralisierung rausnehmen, die in diesem Visionsthema mit drin ist. Weil ich glaube, dass in diesem Visionsthema der Begriff Nachhaltigkeit immer so mitschwingt ganz oft. Das ist meine Vermutung. Also eine Vision heißt auch nicht mehr nur einfach Geld verdienen, sondern es muss einen Mehrwert geben zum reinen Geld verdienen. Also die Wirtschaft wird oft moralisiert. Die Wirtschaft wird aufgefordert, doch endlich moralischer zu werden. Und ich glaube, dass diese Frage legitim ist, die zu stellen, ob Kapitalismus und unsere Wirtschaftsform für alle gut ist. Die Frage ist sehr wertvoll, aber die gehört nicht aufs Spielfeld der Wirtschaft, sondern aufs Spielfeld eher von der Politik. Im Wirtschaftssystem, und das wirst du, vielleicht meinen wir da was Ähnliches, zählt nur eins. Zahlt der Kunde oder zahlt er nicht? Ob du einen Purpose hast oder nicht, ist völlig irrelevant.
Genau, also das hat uns ja Luhmann schon gelehrt. Ne? Also das Bezahlen ist sozusagen der Operant im System der Wirtschaft. Und wenn man Luhmann Glauben schenken würde, dann ist es so. Zurzeit würde ich das auch so bezeichnen. Und ich habe da Ähnliches beobachtet. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr die Nachhaltigkeit einführt, dann führt ihr eine zweite Währung ein. Also neben Yen, Dollar und Euro gibt es dann die Währung Nachhaltigkeit, aber es gibt keinen Kost zur Umrechnung. Also es ist unheimlich schwierig für den Unternehmer zu sagen, was mache ich denn jetzt mit diesen 2 Währungen, die nebeneinander existieren. Deswegen ist es für die Wirtschaft höchstwahrscheinlich eine gute Idee, die Nachhaltigkeit in Euro, Yen und Dollar umzurechnen. Und genau das tut man ja teilweise auch, zum Beispiel mit CO2-Preisen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht genau der richtige Ansatz, um im System Wirtschaft sowas wie, jetzt mal, eine Nachhaltigkeit einzupreisen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist auch eine legitime Strategie, um im Wirtschaftssystem überhaupt einen Hebel zu bewirken. Aber es gibt auch immer ein Wechselspiel zwischen der Politik und der Wirtschaft. Wir sind ja nicht in einer komplett freien Marktwirtschaft, wo jeder tun und lassen kann, was er will, sondern es gibt ja auch berechtigte Interessen, die der Staat der Wirtschaft auferlegt. Also ich erinnere mich dran, mein Vater hat früher bei Peugeot gearbeitet. Und 1988 oder 87 war die Diskussion, ob Katalysatoren verpflichtet eingeführt werden sollen. Da hat die Politik gesagt, Umwelt, Katalysatoren brauchen wir, die Wirtschaft würde es von allein nicht machen, die kosten ja mehr Geld, macht keinen Sinn, das zu tun. Warum sollen sie dem Kunden 50 Euro mehr machen für etwas, was vielleicht erst, wenn überhaupt, in 1000 Jahren oder 100 Jahren irgendwie erkennbar wird. Und dann hat die Wirtschaft sich natürlich gewehrt mit Händen und Füßen und hat gesagt, alle Arbeitsplätze werden kaputt gehen, wenn wir Katalysatoren einführen. Dann hat man es eingeführt. Und ein Jahr später hatten alle Autokatalysator und jetzt ist es das Normalste auf der Welt. Also es gibt ein Wechselspiel zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und da bin ich auch auf der Meinung, dass es Unternehmer gibt, die diese Grenze überschreiten. Also ich nehme mal ein Beispiel, wo ich weiß, wovon ich rede. Das ist für mich im einen Teil Götz Werner, rest in peace, verstorben. Und auch so jemand wie Götz Rehn von Alnatura, die diesen Spagat für mich aushalten und der sehr schmerzhaft ist zwischen Moral und Wirtschaftlichkeit. Und deren Unternehmen sind auch zerrissen durch diesen Widerspruch, der da mit drin ist. Aber sie haben in meiner Wahrnehmung diese Balance immer wieder ganz gut gehalten, auch etwas zu tun, was außerhalb des Wirtschaftsrahmens ist und damit auch etwas verändert. Weil ne, dass es Bio-Supermärkte gibt, die nur Bio-Produkte anbieten, ist in meiner Welt ein echter Mitverdienst von Götz Rehn, dem Gründer von Alnatura, weil er hat das in den 80ern angefangen. Und da ne, gab es diese ekligen Reformhäuser, ne, aber es gab nie, das war eine unternehmerische Wette in eine gesellschaftliche Entwicklung, wo er reingewettet hat. Also da ist eine Grauzone drin. Ich glaube nicht, dass man nur Wirtschaft macht und sagt, Pech gehabt, Hauptsache Maximum. Es gibt auch den richtigen Sweet Spot zur Gesellschaft, die richtige Idee reinzubringen, die auch die Gesellschaft mit beeinflusst. Steve Jobs hat unsere Gesellschaft zum Beispiel technologisch massiv geprägt, ne, durch seine Innovation und seine Idee.
Genau, also das wollte ich gerade sagen. Da kommen wir wieder zurück zum Ursprungsthema. Das heißt also, die Unternehmerpersönlichkeit mit ihrer Vision, das kann ja eine Vision sein, die sozusagen auf Nachhaltigkeit, nachhaltigen Werten basiert oder halt auch auf anderen Werten basiert, keine Ahnung. Auch der Mark Zuckerberg erzählt uns einiges, was seine Vision ist, warum er dieses System entwickelt hat. Whatever. Aber ich verstehe, was du meinst. Dann hängt wieder die Vision des Unternehmers damit zusammen. Und dann hat er diese Strategie verfolgt, obwohl der Markt damals noch gar nicht da war.
Genau. Und du kannst, glaube ich, deswegen bin ich so vorsichtig oder so kritisch mit dieser Aussage, jedes Unternehmen braucht eine Vision und ohne Vision kein guter Unternehmer. Und jetzt, wenn ich noch keine Vision habe, dass ich dann so ein Schuldgefühl habe als Unternehmen, und jetzt passiert etwas Gefährliches, jetzt wird ganz viel Geld, wir nennen das in der Systemtheorie Beschäftigung, ja, es wird ganz viel sich beschäftigt intern mit irgendeiner Vision, die aber operativ vielleicht gar nicht zur Wertschöpfung passt, ja, und die Energie vom Markt ablenkt. Ich kenne Unternehmen, die das regelmäßig machen, ne, Visionsworkshops und Visionsarbeit, auch in dem Glauben, dass man die Vision mit allen Mitarbeitenden gemeinsam gestalten kann. Und das glaube ich nicht, dass das wirklich langfristig funktioniert.
Na, da würde ich nochmal drauf zurückkommen, wobei ich deine Skepsis zunächst mal auf jeden Fall teile. Vielleicht habe ich dann aber auch einen Lösungsvorschlag, den ich mit dir gerne diskutieren würde. Das erscheint mir spannend. Aber ich würde nochmal zurückkommen, vielleicht auch auf die Vision der Unternehmerpersönlichkeit. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind ja vielleicht auch Solo-Selbstständige oder haben nur ein ganz kleines Team, wo natürlich die Unternehmerpersönlichkeit prägt. Und ich finde, du hast schon jetzt mal die Türe aufgemacht zu sagen, ja, wenn du keine Vision empfindest, mach dich trotzdem selbstständig. Das finde ich schon mal tröstlich. Und hab auch kein schlechtes Gewissen, dass du nicht glaubst, du hast keine Vision oder du verfolgst nicht die hohen moralischen Werte, die heute irgendwie uns, naja, ein bisschen eingeredet werden, finde ich. Du musst ein Wertekorsett haben, du musst nachhaltig sein, du musst divers sein, du musst dies und das sein, sondern du willst halt einfach nur Geld verdienen, um es mal ganz profan zu sagen, auch okay, dann mach das.
Spannend. Ich hatte mal die Frage, die Geschichte kann ich erzählen. Ich hatte mit einem Berater tatsächlich eine sehr hitzige Diskussion, der mir sagte, dass Mercedes-Benz eine nicht nachhaltige Firma ist und dass die zu bekämpfen sei und dass die sich ändern müssen und dass die, was die tun, ist böse, weil sie ne Autos herstellt, keine Elektroautos, Zugverstärker, was auch immer. Und da war ich sehr überrascht von dieser harten moralischen Wertung, die eben Vision haben müssen oder nachhaltig sein müssen, und habe ihn mal gefragt, was meinst du, wie viel in der, weiß ich nicht, 120, 130 Jahre alten Geschichte, ne, ich weiß nicht, wann die gegründet worden sind, also weit über 100 Jahre, wie viele Mitarbeiter haben bei Mercedes-Benz seit der Gründung gearbeitet? Und wie vielen Mitarbeitern hat Mercedes-Benz ein herausragendes Einkommen, Sicherheit, Schulbildung, Universitätsabschlüsse, weil die haben horrende Gehälter gezahlt. Also Mercedes ist immer noch einer der Arbeitgeber, der unfassbares Geld bezahlt. Ich weiß das, weil ich als Student Gabelstaplerfahrer war bei Mercedes hier in Bremen. Und ich habe als Student 4.000 Mark verdient im Monat, als Gabelstaplerfahrer. Und wie viele Leute haben die in Lohn und Brot gebracht? Und dann war meine Frage, ist das nicht nachhaltig? Über 100 Jahre lang Leuten was, ne, also ein gutes Leben zu ermöglichen. Und da, finde ich, sollten wir immer darauf achten, dass das Geld, was wir oft so verteufeln, immer davon abhängt, wie wir es aufladen. Ja, also das ist ein Chamäleon. Ja, es ist nie das, es hat nie einen eigenen Wert. Es ist das, was wir daraus machen.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, was die Antwort deines Gesprächspartners war. Wie viel Tonnen CO2 mussten dafür verbrannt werden? So, und du hast du vollkommen recht, diese Diskussion führt zu keinem sinnvollen Ergebnis, solange man nicht diese Perspektiven einfach zulässt und sagt, ja, beides ist richtig. Die Nachhaltigkeitsziele beziehen sich ja auch auf Bildung, auf Auskommen, auf nicht zu hungern. Ich meine, es gab ja mal Zeiten, da hat man nicht so viel zu essen. Und da hat sicherlich Mercedes-Benz in Deutschland einiges dazu beigetragen. Aber dafür haben sie halt CO2 verbrennen müssen.
Ja,
aber ich habe ein Gegenbeispiel. Ja. Immer wieder habe ich Kundinnen und Kunden in meinen Coachings, die sehr überzeugt sind von ihrer Vision, die heutzutage auch sehr häufig wertebasiert, Nachhaltigkeit und so in den Mittelpunkt stellt. Und ich sage dann auch immer, passt halt auf, dass ihr diese Vision nicht überhöht und diese Werte nicht überhöht und am Ende kein Geld verdient, weil dann ist die Vision nichts wert, wenn ihr sie nicht verkaufen könnt in irgendeiner Art und Weise monetarisiert. Das habe ich leider auch ganz häufig erlebt. Dass also sozusagen Visionäre mit extrem nachhaltigen Geschäftsmodellen am Ende überhaupt gar kein Geschäft machen und natürlich unternehmerisch scheitern müssen.
Ja. Die Empfehlung für mich ist, es ist eine legitime Entscheidung, ob ich Ehrenamt oder ein NGO mache. Ja, weil ein NGO, da ist eine andere Währung. Da geht es nicht darum, kauft der Kunde oder nicht, ne, sondern erzeuge ich irgendeine Form von Wirkung, schaffe ich gesellschaftliche Veränderung oder helfe ich Menschen. Das ist eine andere Wirkung. Ich glaube, dass Moral und Vision und Nachhaltigkeit in NGOs oder im Ehrenamt hervorragend reinpasst und auch wirklich stimmig ist. Aber im Wirtschaftssystem so, na, jetzt gibt es ja Henne-Ei, ne? Manche sagen, ich werde mehr Geld verdienen, weil ich nachhaltig bin. So, ich glaube aber nur, und das ist das meine Wahrnehmung, dass die meisten Visionen und Kulturen zusammenbrechen, wenn die Kohle knapp wird. Also wenn das Unternehmen in die Krise kommt, auch als Solopreneur oder als kleine Zwei-Mann-Bude, wenn das Finanzamt da steht und von dir 30.000 Euro haben will, dann parkst du deine Vision auch für die Welt sowas von schnell zur Seite, und verkaufst alles, was du verkaufen kannst, damit du diese 30 Mille zahlen kannst und du nicht dein Haus verkaufen musst. Und das ist für mich okay.
Absolut. Wie hat Bertolt Brecht, glaube ich, schon gesagt, ne? Erst das Fressen, dann die Moral.
Können wir bewerten und sagen, oh, aber ich glaube, es ist Human Nature. Ne? Und wir sehen überall, dass wir dieses moralische Bild, was wir von uns aufbauen, wo wir hinwollen, ein legitimes Ideal ist und gleichzeitig ist ja immer, also es gibt überall diese Vergleiche, ne, bei Gewalt. Ja. Wenn jemand meine Tochter anfasst, werde ich sehr gewalttätig werden, obwohl ich grundsätzlich ein Pazifist bin und keinen Krieg will. Aber wenn jetzt irgendein Typ auf der Straße meine Tochter anpackt, kannst du zugucken, was ich mit dem mache.
Ja, das ist natürlich auch kontextabhängig.
Absolut.
Ja, du hast vorhin ja noch einen spannenden Begriff gesagt, den ich auch sehr, sehr radikal empfunden habe im Vergleich zu dem, was ich sonst so höre. Deswegen spreche ich so gern mit dir. Du hast gesagt, man kann diese Vision nicht erarbeiten oder so. Also das können Einzelne nicht und das können Teams nicht. Sie ist da oder sie ist halt nicht da. Richtig? Hast du so gemeint?
Visionen sind für mich personengebunden und nicht gruppengebunden oder Dings. Zum einen, ein Szenario. Jetzt erarbeitet ein Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, sagen wir ein 30-Personen-Unternehmen, setzt sich mit seinen Angestellten und erarbeitet die Vision. Und die Angestellte, also ich meine es jetzt ernsthaft, ohne Klatsch, die Sekretärin, ja, ist in 6 Workshops mit dabei, um die Vision des Unternehmens zu erarbeiten. Und jetzt fließt ganz viel von ihr damit rein, weil sie sich da volle Pulle reinkniet und sagt, ich bin aber dafür, dass wir eine blaue Welt haben wollen. Und dann sagt der Unternehmer, ja, blau. Und dann sagt er, auch blau ist super, blau, das sollten wir verstehen. Achtung, die Sekretärin ist angestellt. Und es ist gar nicht unüblich in Unternehmen, wie ihr alle wisst, dass man manchmal entlassen wird oder dass man einen neuen Job annimmt. Und stell dir vor, in einem Jahr wechselt die Sekretärin den Job, weil sie ein besseres Jobangebot hat, weil sie mehr Geld verdient, ja, und wechselt, was ich auch okay finde. Und dann, wer bleibt dann auf der Vision hängen? Deswegen glaube ich, dass Vision Unternehmerentscheidung ist, genau wie Strategie. Das gehört in die Hände der Menschen, die das Unternehmen besitzen und die engste Verbindung und mit dem Unternehmen mit Gedeih und Verderb verbunden sind. Deswegen halte ich bei Strategie und Vision was von Hören, ja, also Beratung, aber nicht Mitentscheidung.
Ja, find ich spannend. Also da bin ich vielleicht nicht ganz dabei. Wenn der Unternehmer, durch Kommunikation in das System seines Unternehmens seine Vision einbringt, das muss er. Also angenommen, es wäre ein visionäres Unternehmen. Der Unternehmer bringt durch Kommunikation so ganz systemisch seine Ideen ein. Und die Saat geht auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Leute reden über diese Vision noch ohne, dass er da ist. Dann könnte er irgendwann sogar weg sein, aber das System behält die Vision. Mhm. Es gibt eine Systemvision, bestehen sozusagen aus der Kommunikation der Teilnehmenden des Systems. Und wenn die dann wechseln, behält das System natürlich diese Vision. Die Leute können dann wechseln, aber es bleibt so. Es ändert sich natürlich, passt sich an, aber das System kann eine eigene Vision haben.
Ich bin sofort bei dir, Heiko. Wenn der Unternehmer als Beispiel die Unternehmerin eine Vision hat, dann ist sie in unserer Definitionswelt Kulturstifterin und stiftet dem Unternehmen eine Kultur samt Vision, Haltung, Werten, die sich in der Kommunikation verankert und die im besten Falle weiterschwingt, ne? Auch wenn die Menschen sich austauschen. Es ist aber nur ein Unterschied für mich, ob ich eine Vision reingebe und die dann von Leuten auch die hat auch eine magnetische Kraft. Ich glaube, Visionäre haben eine magnetische Kraft. Leute wollen bei Apple arbeiten, weil sie immer noch vermutlich der Vision von Steve Jobs folgen.
Zum Beispiel, dieser Geist steckt immer noch in der Firma.
Absolut fein. Aber es ist ein Unterschied, wenn Steve Jobs gesagt hätte, liebe 2000 Mitarbeiter, wir machen einen partizipativen Entscheidungsprozess, was unsere Vision von Apple ist. Das geht nicht.
Ja, super spannend. Das nehme ich mit. Ja, super spannender Gedanke. Ich verstehe jetzt genau die Unterscheidung. Ja, die Systemiker unterscheiden ja immer gern Dinge, die zu unterscheiden sind. Jetzt sehen wir einen ganz klaren Unterschied. Das heißt, es braucht den Impulsgeber, also in dem Fall die Unternehmerpersönlichkeit mit Vision. Und wenn ich aber 10 Leute zusammensetze, sage, okay, lass uns heute mal einen Workshop machen zum Thema Vision, dann sagst du, das ist Murks. Mal ganz brutal gesprochen.
Genau. Ich glaube, dass eine gemeinsame Visionserarbeitung schwierig ist, weil die Vision eben auch mit der unternehmerischen Verantwortung zusammenhängt. Ein Angestellter oder eine Angestellte hat eine andere Beziehung zum Unternehmen als die eines Unternehmers und einer Unternehmerin. Die ist loser. Ne? Also ich wechsle, achte mehr auf mich, ne? Bin bereit, den Job mal zu wechseln. Die Vision kann dabei helfen, dass ich lieber beim Unternehmen bleibe und vielleicht ein lukratives Angebot ablehne, weil ich sage, ich trage hier irgendwas bei. Das mag sein, aber grundsätzlich ist ein Unterschied zwischen Unternehmerin und Angestelltem. Und der, glaube ich, ist der zentrale und relevante Unterschied, warum eine Vision in der Entscheidung, nicht in der Beratung oder im Reinhören, nicht für mich sinnhaft ist, da alle Mitarbeitenden zu beteiligen.
Okay, verstehe ich. Also es ist zunächst mal eine valide Position, sagen wir es mal so. Und ich habe ja auch schon, sagen wir mal, die ein oder andere Visions- oder Strategiediskussion scheitern sehen. Also das heißt, ich habe schon die Hypothese, dass das ein oder andere dran ist an dem, was du sagst, ohne das natürlich jetzt empirisch beweisen zu können. Aber ich habe auch schon gesehen, dass man sich zwar nett unterhält und Flipchart-Wände vollmalen kann, aber am Ende nicht wirklich was dabei rauskommt. Jedenfalls nicht das, was Systemiker als anschlussfähig bezeichnen. Also sprich, das, was in dem Workshop diskutiert wurde, hat man dann den nächsten Tag nicht mehr aufgegriffen. Aber
ich habe noch eine Ergänzung dazu. Ein Szenario. Die Vision ist ja meist etwas Neues. Also, ne, wenn es die Vision schon gäbe und alle würden das schon machen, dann wäre es ja Me Too. Also Vision, es bringt oft etwas Neues in die Welt. Und wie reagieren Systeme auf etwas Neues, Heiko? Immer mit Immunabwehr. In der Regel. Und wenn du auf Widerstand stößt, also nicht auf Kundenleute, die sagen, ja, endlich kommst du mit der neuen Idee, sondern dein Produkt stößt sogar auf Widerstand, weil es teurer ist, ja, weil es da vielleicht nachhaltiger ist, dann stehst du auf einmal vor großen Herausforderungen, die ein hohes Maß an, ich nenne das mal Dickhäutigkeit, Hartnäckigkeit und fester Überzeugung an die Vision glauben. Und das ist eine Wette. Ich will das nochmal betonen. Die Vision ist kein Nice-to-have, das ist eine Wette. Und die Wette bringt meist große Investitionen mit sich, geistiger Natur, zeitlicher Natur und finanzieller Natur. Weil auch Steve Jobs, wenn man sich die Biografie anguckt, hat nicht seinen ersten Rechner gemacht und danach war Yippie-Yay, Schweinebacke und das alles Leben, die Kohle ist geflossen. Der ist pleite gegangen, kaputt gegangen, down gekommen, der ist immer wieder aufgestanden. Also es erfordert ein Kämpferherz, um eine Vision in dem Markt erfolgreich zu machen.
Deswegen, ich hab eine Ersatzreligion vorzuschlagen und bin gespannt, was du dazu sagst. Also angenommen, es wäre dann doch irgendwie so eine Art Ausbalancieren zwischen Marktbedürfnissen, was wollen die Kunden haben, ich liefere ihnen das, was sie wollen, habe gar keinen Stress damit, oder eine Vision zu verfolgen, was ganz Neues zu machen. Und vor allen Dingen auch die Problematik dieser anschlussfähigen Kommunikation. Und ich habe festgestellt, dass Produkte sich gut dafür eignen. Nicht umsonst versuche ich ja auch positioniert in dem Podcast überhaupt so zu benennen und sage, positioniere dich über Produkte, nicht über Visionen. Das kann man auch machen, aber auch die beste Vision braucht Produkte. Und ich habe festgestellt, wenn ich über Produkte spreche oder über auch Veränderungen von Produkten oder über Anpassungen für Produkte, für Märkte, dann erreiche ich meistens in solchen Diskussionen hohe Anschlussfähigkeit, hohe Awareness beim Team, weil die arbeiten ja dort, weil sie die Produkte irgendwie toll finden. Und damit habe ich so eine kleine Ersatzreligion geschaffen, ich nenne es mal so, über die man reden kann, die anschlussfähig ist, die auch den Kunden interessiert, wenn man dann fertig ist mit dem internen Gerede darüber. Also aus meiner Sicht der perfekte Ansatz. Rede über deine Produkte und mache die zur Vision. Ja, was hältst du davon?
Also ich mache gern für dich ein bisschen Vertrieb mit, weil du das ja dein Thema als Produkt. Ich teile das und ich kann das wirklich gut unterschreiben, weil wir bei Let's Lead quasi im Feld Unternehmensberatung schwimmen, also im Meer. In dem großen Meer Unternehmensberatung. Es gibt feine Begriffe, Organisationsentwicklung, persönlich. Also diese Feinheiten lasse ich weg. Unternehmensberatung, glaube ich, ist die Branche, in der wir tätig sind. Und die meisten Unternehmensberatungen bieten was an? Dienstleistungen, ne? Also Analyse. Du kennst das, du warst ja früher mal Vorstand, du hast bestimmt mit zig Beratungen gearbeitet, ne? Die kommen dann und sagen, ja, unser Prozess, wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir müssen erst analysieren, dann machen wir eine Evaluation, dann präsentieren wir, dann implementieren wir, dann lernen wir, dann setzen wir um. Und das macht man in verschiedenen Farben und Qualitäten, aber es ist immer ein individueller Prozess und du kaufst quasi gefühlt eine Katze im Sack. Du kaufst über Vertrauen, du weißt nicht genau, ne, was da passiert. Und wir bei Let's Lead, also als ich das gegründet habe, hatte die Idee für ein 12-monatiges Entwicklungsprogramm für Führungskräfte. Ein Produkt. 12 Monate, 12 Mentorings, 12 Teamcalls, 12 Dossiers, so und so viele Reflexionen, so läuft das ab. Es gibt einen Plan, kannst du das angucken. Und ich bin 100% bei dir, Heiko. Unser Produkt lässt Raum für Individualität und wir verkaufen auch mal Beratung nebenbei, also individuelle. Aber unser Produkt hilft den Leuten, so unfassbar Anschlussfähigkeit zu erzeugen und Sicherheit zu geben, weil die sagen, ah, das verstehe ich. Also ich kaufe 12 Mentorings, da passiert das, von da geht das und so machen wir das so und so sieht das so aus. Und dann, ja, genau, so sieht unser Produkt aus, kostet im Schnitt so und so viel. Man kann einen Preis reintun für eine Orientierung. Und das macht unseren, ich nenne es jetzt Vertriebsprozess oder unseren Annäherungsprozess viel, viel anschlussfähiger und einfacher, weil wir nicht gegen diese Windmühle kämpfen. Was genau wollen Sie uns eigentlich verkaufen?
Ja, genau. Also vielen Dank für die Zustimmung. Ich bin ja richtig gehend erstaunt, dass wir da ganz d'accord sind sozusagen. Ich habe ja dieses in LinkedIn jetzt dieses Positionierungsprodukt. Das ist jetzt auch nur eins. Ich mache sicherlich ein bisschen mehr, aber in LinkedIn habe ich mich da sehr spitz fokussiert. Aber das ist jetzt auch halt mein Produkt. Und wenn ich jetzt ein Team hätte, dann würde ich mit dem Team darüber diskutieren, wie wir dieses Produkt weiterentwickeln. Das ist sozusagen dann, die Vision steckt in dem Produkt drin. Und wenn ich zum Beispiel dann ja, gewisse Attribute wie Nachhaltigkeit und so erreichen möchte, dann kann ich gucken, ob ich dieses Produkt nachhaltiger gestalte. Und beispielsweise biete ich das ja heute digital an und nicht mehr, muss ich mehr in der Weltgeschichte rumfahren. Also es gibt Möglichkeiten, diese Attribute, diese Werte ans Produkt dran zu hängen. Ich kann nachhaltige Autos bauen zum Beispiel.
Ja, ich habe eine Idee für dich. Vielleicht gibt es einen schönen Begriff, den du in deiner Kommunikation verwenden kannst. Eine Produktvision.
Ja, das meine ich, ja.
Das genau. Ist es, ne? Also eigentlich eine Vision für dein Produkt zu haben, das ist viel leichter als für die Organisation, weil es sich eben an der Wertschöpfung orientiert. Und das ist für mich eh systemtheoretisch, ne, betrachtet die klügere Perspektive als die Beschäftigung, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen.
Ganz genau. Also ich habe das sowohl bei meinen Kunden in Organisationen festgestellt, ich hole auch die Mitarbeitenden viel besser ab. Und muss ich auch klar sein, dass nicht alle so abgehoben über so ein Thema plaudern wie wir zwei gerade oder vielleicht auch die ein oder anderen Leute, die zuhören. Die normale Leute machen ihren Job und produzieren diese Produkte. Wenn ich mit denen über diese Produkte rede, kann ich mit denen gut reden. Versuche ich denen einen Visionsworkshop zu verkaufen? Oh je, meine. Ja, so. Und vor allen Dingen auch die Kunden interessierten Scheißdreck auf Deutsch gesagt, was ich für eine Vision habe. Die sagen ja, okay, was kann ich denn kaufen bei dir? Ist das Produkt nachhaltig? Dann glauben sie es mir auch. Also sprich, auch für die Kundenkommunikation ist das Produkt der viel bessere Anker. anstatt eine abgehobene Vision im PowerPoint.
Bin bei dir. Ich möchte noch eine Geschichte ergänzen, weil ich tatsächlich ich lese sehr viele Autobiografien, nicht so viel Biografien, aber die Biografie von Steve Jobs ist wirklich cool. Und da gibt es eine Geschichte von ihm, die ihm sein Vater beigebracht hat, als Steve Jobs als Kind Zäune gestrichen hat. Und hat ihm der Vater beigebracht, du streichst ihn nicht nur von außen, sondern auch von innen. Auch die unterste Kante, die keiner sieht. Und diese Vision hat er übernommen. Und der Steve Jobs hat bei seinen ersten Geräten genauso auf das Design im Rechner geachtet, wie außerhalb des Rechners. Der hat seine Techniker in den Irrsinn getrieben, weil der gesagt hat, die Boards müssen schön aussehen. Also wo alle gesagt haben, das sieht der Kunde doch gar nicht. Der guckt doch nie in unsere Produkte rein. Sagt er, darum geht's nicht. Nur wenn es innen schön ist, kann es auch außen schön sein. Und so hat er seine Vision, ne, im Idealfall ins Produkt übertragen und dadurch eben auch Produkte von außergewöhnlicher Qualität und Ästhetik geschaffen.
Das meine ich. Das ist ein schöner Gedanke, vielleicht auch zum Abschluss unserer Visionsdiskussion. Ich kann auch eine unternehmerische Vision in die Produkte reinstecken. Nur habe ich es dann viel leichter, intern und extern zu kommunizieren, als wenn ich sozusagen über meine, in Anführungsstrichen, gerne auch mal abgehobene, vielleicht auch moralisch sogar noch aufgeladene Vision diskutiere. So habe ich es viel leichter. Und dieses Produkt kann ich am Ende auch verkaufen, weil du hast es vorhin schön gesagt, ans Produkt kann ich einen Preisschild dranhängen, an meine Vision halt nicht. Ja. Die steht dann vielleicht irgendwo im Eingangsbereich als Roll-up oder als cooler Spruch, aber der Kunde kauft am Ende das Produkt.
Ja. Bin voll bei dir.
Ja, spannend. Ja, du, jetzt haben wir wieder super Gedanken ausgetauscht, finde ich jetzt, und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können in der Abwägung, ja, wie entscheidend ist jetzt eigentlich die Vision im Unternehmen, wie sehr muss ich die verfolgen? Haben wir noch irgendein wichtiges Thema vielleicht nicht beleuchtet, was da reingehört? Ich weiß es nicht. Marcel, hast du noch einen Gedanke?
Mir kam gerade nur ein Gedanke, dass ich mitteilen möchte, dass ich mich als Visionär betrachte. Weil ich das habe. Ich habe eine Idee, die mich nicht loslässt. Deswegen weiß ich so ein bisschen, wovon ich rede, was das mit mir und meiner Organisation macht, dass ich eine Vision habe und die mich nicht loslässt. Ne? Und das hat Qualitäten, hat aber auch, bringt ganz viele Irritationen und Schmerzen auch in der Organisation mit. Also es ist nicht immer nur schön, eine Vision zu haben.
Na, okay, wenn ich das mal für mich einschätzen dürfte, was immer schwierig ist für sich selber, wenn die Leute zuhören, die mich vielleicht kennen, können das besser einschätzen. Ich glaube, ich bin da mittendrin. Also ich habe auch, glaube ich, schon Visionen, aber ich versuche die tatsächlich immer sofort in Produkte zu denken. Und du hast es vorhin schön gesagt, die Firma, die ich gegründet habe vor vielen Jahren, das war ein Ingenieurbüro für Datennetze. Irgendwann hat diese Firma Prozessberatung gemacht und ich war Unternehmensberater. Ich habe dann Organisations- und Prozessberatung gemacht und Portfolioberatung gemacht, also was vollkommen anderes. Und dann ist auch noch Software dazu gekommen. Heute hat die Firma auch noch eine Software für Workflow-Automation und künstliche Intelligenz. Das heißt, aus einem Beratungsunternehmen für Datennetze ist was vollkommen anderes geworden. Heute Planung für technische Gebäudeausrüstung, Software und Prozessberatung. Also sprich, die Vision steckt in den Produkten drin und hat sich so in den Produkten etabliert, eigentlich genau das, was du vorhin auch empfohlen hast. Denke es schnell in Produkte, dann hast du es leichter anschlussfähig.
Ja.
Ja, dann ist das Schlusswort heute, oder?
Ich bin zufrieden und glücklich.
Prima. Wenn sich jemand interessiert für das, was Marcel sonst so treibt, da lege ich in die Shownotes einfach mal den Link hin zu Marcels Aktivitäten, Website, LinkedIn-Profil. Hast du noch was anderes, was ich verlinken sollte?
Unseren Podcast könntest du verlinken. Den kann ich sehr empfehlen, weil unser Podcast, ne, also ich tauche jetzt bei dir auf, ne, und ich vermute, dass wir wollten diese Kombi auf beiden Podcasts machen, hoffentlich, ne, dann packen wir auf beide Podcasts rauf. Also unsere Podcasts sind beide wertvoll zu hören.
Ja, dann müssen wir jetzt das sehr viel komplexer ankündigen. Dann kommen in meine Shownotes die Kontaktdaten von dem Marcel rein und in deine Shownotes hoffentlich
deine Kontaktdaten und dein Podcast.
Ja, so machen super. Wir das. So machen wir das. Ja, dann vielen Dank für dieses nette und tolle Gespräch heute wieder. Macht sehr viel Spaß, mit dir zu plaudern. Alles Gute wünsche ich dir.
Danke dir, Heiko.